Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Wenn ich mir Ärzte angucke oder Kindergärtner oder auch einfach Landwirte, dann habe ich manchmal so einen Moment, wo ich denke, oh Mann, diese Leute, die machen echt was Sinnvolles und ich, was mache ich eigentlich? Ich rede vor allem, das ist mein Job. Aber was unsere Korrespondentin Anna Osius 2017 erlebt hat, das hat mir auch nochmal so ein bisschen gezeigt, doch, Anna, auch dein Job ist wichtig, auch Worte sind richtig, richtig wichtig. Die können was bewirken und manchmal sogar vielleicht ein kleines Wunder. Meine Frage an Anna Osius war aber erstmal, was war deine Geschichte 2017?
Ja, ich habe in diesem Jahr ein bisschen ein Märchen erlebt, wenn man so will. Und zwar im Februar ist ja Angela Merkel hier nach Kairo gereist und da haben wir in einem Radiobericht gefragt, was denken eigentlich Ägypter über Deutschland? Und haben verschiedene Ägypter interviewt, die einfach einen Bezug zu Deutschland haben, die teilweise ganz gut Deutsch sprechen. Und eine, die ich interviewt habe, das war Judy.
Mein Name ist Judy Ronim. Mein richtiger Name ist eigentlich Shada, aber Judy ist mein zweiter Name und alle Bekannten und Freunde nennen mich Judy.
Ja, Judy ist Ärztin, war schon oft in Deutschland, hat deutsches Abitur gemacht, spricht also sehr gut Deutsch und möchte halt gerne in Deutschland arbeiten. Und Judys kleiner Sohn Ahmed, der 6 Jahre alt ist, der ist auch seit seinem ersten Besuch ziemlich begeistert von Deutschland.
Es gab schönen Regen. Zweimal hat es da schon geregnet. 2 Tage hintereinander.
Ja, und der Radiobericht über die zwei, der ist halt im Deutschlandfunk gesendet worden. Und dann ist was ziemlich Unglaubliches passiert. Er hatte nämlich Hörer, und zwar einen ganz besonderen Hörer.
Ich war mit meinem zweitältesten Sohn auf dem Weg nach Hannover und wir hörten ihren Radiobeitrag. Und dann kam dort eine ägyptische Ärztin zu Wort, die in einem solch perfekten Deutsch sprach, dass mein Sohn mich anguckte und sagte, die spricht besser Deutsch als meine Deutschlehrerin.
Ja, und das ist Professor Dr. Jan Kielstein, der Chefarzt vom Städtischen Klinikum Braunschweig. Und der hat gesagt, Mensch, die Frau will ich haben, hat uns geschrieben und hat ihr eine Stelle angeboten.
Und, wie ging es weiter? Hat das geklappt?
Ja, die Familie hat sich natürlich unglaublich gefreut und die beiden haben dann zum ersten Mal telefoniert. Und dann ist Judy tatsächlich nach Braunschweig geflogen, hat sich die Klinik angeschaut, hat gesagt, ja, das wollen wir machen, das Abenteuer will ich eingehen. Was sie aber nicht geahnt hat, war, dass dann tatsächlich ein unglaublicher bürokratischer Hürdenlauf anfing. Also das hat dann noch Monate gedauert, weil sich verschiedene Behörden total quergestellt haben und es richtig, richtig Probleme gab. Und zwischendurch war halt wirklich die Situation, die Familie saß noch hier in Kairo fest, sie hatten gepackte Koffer, die Kinder haben den Schulanfang in Braunschweig verpasst. Die Wohnung war schon angemietet in Braunschweig, hat jeden Monat Miete gekostet, was die Familie aber nicht bezahlen konnte, weil sie einfach noch kein Einkommen hatte. Also die Verzweiflung war echt massiv und Dr. Kielstein hat sich eingeschaltet, hat ans Auswärtige Amt, ans Bundesgesundheitsministerium geschrieben. Der Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig hat sich eingeschaltet. Also das hat richtig, richtig große Wellen geschlagen.
Und du hast das die ganze Zeit begleitet, richtig?
Genau, ich habe das die ganze Zeit begleitet, natürlich auch mit sehr gemischten Gefühlen, weil ich ja einfach auch irgendwann fiebert man ja selber total mit und habe versucht eben auch immer wieder bei den Behörden nachzufragen, Mensch, was tut sich denn da, wie sieht's denn aus? Und ja, tatsächlich gab es dann irgendwann endlich, muss man sagen, ein Happy End. Sie leben jetzt in Braunschweig, ein neues Leben hat angefangen.
Hast du jetzt noch Kontakt zu ihr? Hat sie sich gut eingelebt? Wie ist das jetzt für sie?
Ja, ich habe noch Kontakt zu ihr. Wir sind mittlerweile, kann man sagen, wirklich befreundet. Daraus ist einfach mehr geworden als nur ein normaler Radiobericht. Die Familie hat sich gut eingelebt. Die Kinder gehen glücklich zu den neuen Schulen, haben neue Freunde gekriegt. Sie hat natürlich einen sehr langen Arbeitstag im Klinikum. Das ist alles natürlich ganz schön anstrengend, aber es macht ihr unheimlich Spaß. Sie ist bei den Patienten beliebt. Sie sagt, Mensch, Patienten in Deutschland sind eigentlich genauso wie Patienten in Ägypten. Alles Menschen. Und die Arbeit im Klinikum macht ihr unheimlich Freude. Sie fühlt sich in Deutschland wohl. Und das Ganze ist schon, wenn man so will, ein bisschen ja eigentlich wie ein Märchen, was so aus einem Radiobericht, wenn man so will, alles passieren kann.
Bist du auch ein bisschen stolz, dass es aus dem Radiobericht geworden ist?
Ich hätte mir das ehrlich gesagt nie träumen lassen, dass wenige Sekunden eines O-Tons, eines Audioclips in einem Bericht so etwas auslösen können und daraus ist so viel geworden, ein anderes Leben.
Ein Blick zurück auf 2017 war das mit Anna Osius, unserer Korrespondentin in Kairo. Wir gucken zurück auf 2017 hier im Early Bird und das machen wir mit unseren Korrespondenten aus aller Welt. Wir haben einige davon gefragt, was ihnen aus diesem Jahr besonders in Erinnerung bleibt. Und Ivo Maruschik, unser Korrespondent in Südamerika, der hat direkt gesagt, also ganz klar die Entwaffnung der FARC, also diese Rebellengruppe in Kolumbien. Frage an Ivo, warum ist gerade das deine Geschichte 2017?
weil das für mich ziemlich eindrücklich war, das mal auch live zu erleben, in so einem Rebellenlager zu sein, mit den Leuten direkt zu reden. Und Kolumbien, das war ja immer so ein geheimnisvolles, schwer kriminelles Land, wo man irgendwie Angst hatte, dass man entführt wird und wo überall Gewalt herrschte. Ja, und plötzlich konnte man wirklich in diese Rebellenlager, konnte mit den Leuten reden, konnte sich mit denen darüber unterhalten, was sie sich für die Zukunft erhoffen, wie sie die Vergangenheit sehen, wie das alles läuft. Und das ist einfach für mich eine völlig neue Erfahrung gewesen, nicht nur für mich, sondern auch für viele Kolumbianer, was so vielleicht im Zuge des großen Weltgeschehens mit Brexit und Trump und was weiß ich ein bisschen unterm Radarschirm geblieben ist. Aber hier hat sich wirklich eine ganze Menge geändert und das ist wirklich nicht nur für ein Land, sondern fast für eine ganze Weltgegend ein ganz tiefer Einschnitt und endlich mal auch eine gute Nachricht.
Was hast du denn da für Leute getroffen? Also was waren das für Rebellen, die du da in diesen Lagern getroffen hast, mit denen du gesprochen hast? Was waren das für Menschen?
Das waren vor allem furchtbar junge Menschen. Also ich habe einen getroffen, der hat mir gesagt, er ist schon seit 7 Jahren bei der FARC. Und ich habe ihn dann groß angeguckt, weil ich hätte ihn mal so für, 18, 19 geschätzt. Er war dann 21, hat gesagt, ja, kein Problem. Er war halt bei den Rebellen, seit er praktisch seine Ausrüstung und seine Waffe tragen konnte. Also so mit 12, 13, 14 sind die Leute da schon wirklich in den Untergrund gegangen und haben bewaffneten Kampf gespielt, durchgeführt. Ich weiß nicht, wie man das genau sagen soll. Das hat mich ziemlich geschockt in dem Moment, zu sehen, wie jung da diese Kämpfer eigentlich waren. Und wie sie aber dann auch ein bisschen um ihre Zukunft gebracht werden, weil der hat zwar dann gesagt, er kann ja jetzt nochmal vielleicht neu anfangen und studieren und er würde auch gerne Pilot werden und also Zivilpilot meint er natürlich, aber ich glaube auch, dass da ziemlich viel mit den Hoffnungen dieser Leute gespielt wird, weil sagen wir mal ganz ehrlich, Kolumbien hat jetzt nicht gerade darauf gewartet, dass hier die Rebellen von früher auftauchen und dass man denen jetzt den roten Teppich ausrollt. Im Gegenteil, da ist noch ziemlich viel Arbeit zu leisten und da sind auch leider ziemlich viele naive Vorstellungen und Ideen, die nicht so ganz sich umsetzen lassen werden.
Jetzt sind ja in diesem Bürgerkrieg auch sehr, sehr viele Menschen gestorben. Haben dich diese Rebellen trotzdem irgendwie... Ja, was für einen Eindruck haben die hinterlassen? Also du sagst, jemand sehr junges, 18, 19, kann man sich vorstellen, dass solche Leute tatsächlich gekämpft haben? Oder was war so dein persönlicher Eindruck von den Leuten?
Die haben tatsächlich gekämpft, die haben auch tatsächlich geschossen und leider haben die auch tatsächlich Blut an den Händen. Das muss man so deutlich sagen. Mein Eindruck war, dass die ideologisch total verblendet sind. Sobald man da auch nur ein bisschen anspricht, ob das so alles richtig war und ob das hat sein müssen, dann da sind sie richtig geschult für diese Auseinandersetzung. Da kommen sie sofort dann mit irgendwelchen alten historischen Argumenten, die klingen ganz furchtbar nach Kaltem Krieg, dass das ja ein berechtigter Kampf für das Volk war und dass das ja nur ein Kampf gegen die Repression war. Da weht einen schon sehr viel kalter Krieg an, wenn man da zuhört. Es tut ein bisschen weh, da zuzuhören. Andererseits, das waren die negativen Aspekte, aber insgesamt bleibt doch der positive Aspekt, die meinen es ernst, die wollen wirklich die Waffen niederlegen und das ist auch das, was mich da so hoffnungsfroh stimmt, denn es hat zwar sehr, sehr vieles an dieser Entwaffnung nicht funktioniert, also der Staat, muss man ganz ehrlich sagen, hat vieles nicht geliefert, der wollte denen sogenannte Übergangszonen einrichten mit Häusern, mit Versorgung, mit Essen, das hat alles miserabel funktioniert, hat aber diese ganze Entwaffnung trotzdem nicht zum Entgleisen gebracht, sondern die FARC-Rebellen zumindest haben tatsächlich ganz brav ihre Waffen abgegeben, haben dafür Zeugnisse von der UNO bekommen. Der UNO-Beauftragte für die Entwaffnung hat gesagt, fantastisch, es sind auch wesentlich mehr Waffen abgegeben worden als bei vergleichbaren Entwaffnungsprozessen in anderen Ländern. Also das hat tatsächlich gut geklappt und man kann doch ein bisschen Hoffnung haben jetzt wieder für Kolumbien, für dieses tolle Land.
Ivo Maruschik für uns in Südamerika. Er sagt, das Thema 2017 war für mich die Entwaffnung der FARC. Die gleiche Frage habe ich auch Jürgen Webermann gestellt. Der ist Korrespondent in Neu-Delhi und der ist auch zuständig für die ganze Region, also nicht nur für Indien, sondern auch für die Länder drumherum. Und ich wollte von ihm wissen, Jürgen, was hat dich denn 2017 besonders beschäftigt?
Naja, was mich am meisten beschäftigt hat, war sicherlich weiterhin Afghanistan, die Sicherheitslage in Afghanistan, der Krieg in Afghanistan aus zwei Gründen. Zum einen, weil ja aus Deutschland seit einem Jahr abgeschoben wird nach Afghanistan und das ja eine riesige Debatte ausgelöst hat. Wir haben das praktisch von der anderen Seite dann mal betrachtet, haben die Leute, die abgeschoben wurden, getroffen in Kabul und haben versucht mal zu gucken, wie geht's denen da eigentlich und in was für einer Umgebung müssen die sich da eigentlich gerade bewegen. Und der zweite Grund ist natürlich auch, hat auch mit der persönlichen Sicherheit zu tun. Reisen nach Afghanistan sind für uns nur ein bedingter Spaß, sage ich mal so, weil es natürlich gefährlich ist, dahin zu fahren.
Lass uns gleich noch ein bisschen darüber sprechen, wie ihr damit umgeht mit dieser Gefährlichkeit. Aber ich frage mich so ein bisschen, du sagst, es werden jetzt wieder Abschiebungen nach Afghanistan durchgeführt und ihr seht das von der anderen Seite. Hat dich das aufgeregt, dass das passiert? Wie schwer ist das, da nicht Position zu ergreifen? Oder tut ihr das dann einfach auch und sagt, so, ich finde das nicht gut oder so stehe ich dazu?
Naja, wir versuchen schon natürlich in den Reportagen, die wir machen, neutral zu sein und einfach nur zu zeigen, wie leben die Leute da eigentlich und was sind das für Menschen, die abgeschoben wurden. Denn es sind nicht nur Kriminelle abgeschoben worden. Wir haben eine ganze Reihe Abgeschobener getroffen, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, die vielleicht auch durch einen reinen Behördenzufall, weil man gerade sie ausgewählt hatte und weil sie auch nur geduldet waren, dann am Ende nach Kabul gebracht worden sind. Aber klar, manchmal werden wir gefragt, auch Kommentare zu schreiben. Und da werde ich dann schon sehr deutlich, weil ich persönlich das für einen Skandal halte, dass man nach Afghanistan abschiebt, weil dieses Land ein Kriegsland ist. Und es gibt eigentlich keine sicheren Gegenden. Die Bundesregierung führt uns da doch sehr hinters Licht. Das Land ist flächendeckend ein Kriegsland. Es gibt vielleicht eine Provinz, in der es halbwegs sicher ist. Das ist aber nur eine Provinz, in der eine Minderheit lebt. Und wenn man jetzt alle Abgeschobenen dorthin schicken würde, dann wäre diese Provinz auch bald nicht mehr sicher. Also ich halte es persönlich für einen Skandal.
Und mit dieser Gefährlichkeit, wie geht ihr da als Journalisten um? Also ihr reist da regelmäßig hin, ihr müsst auch damit umgehen, dass das gefährlich ist. Habt ihr eine Art Training oder wie bereitet ihr euch darauf vor?
Also wir haben mehrere Sicherheitstrainings gemacht mit wirklich erfahrenen Krisen- und Kriegsjournalisten und teilweise auch mit Ex-Militärs. Wir haben uns in Kabul inzwischen eine Unterkunft gesucht, in der auch andere Journalisten absteigen, die speziell gesichert ist, wo man auch sehr schnell abhauen kann, wenn man mal angegriffen wird. Das kommt ja regelmäßig auch in Gästehäusern vor.
Steht da immer ein Auto oder wie kommt man da raus?
Naja, es gibt dann halt in den Wänden gibt es dann halt kleine Notausgänge. Es gibt einen sogenannten Safe Room im Keller, wo man sich dann verschanzen kann und dann auch ein paar Tage ausharren kann. Die sind dann auch bombensicher zum Teil. Solche Dinge sind das. Und wir müssen halt auch aufpassen, dass wir nicht entführt werden. Es gibt eine große Entführungsmafia. Da muss man dann mit möglichst geringer Auffälligkeit durch die Stadt fahren. Wir machen das mit einem ganz alten Toyota-Taxi. Davon gibt es so viele in Kabul, da fällt man dann überhaupt nicht auf. Also man muss schon ein paar Maßnahmen ergreifen, um sich wirklich zu schützen und kann trotzdem natürlich nicht immer sich absolut sicher fühlen. Für mich ist das so, wenn ich dann nach Neu-Delhi zurückkomme von den Reisen nach Afghanistan, es waren sehr viele in den vergangenen Jahren, dann merke ich hier immer, wie ich dann recht schnell wieder aufblühe, allein weil ich mich frei bewegen kann auf der Straße. Das ist in Kabul gerade für uns nicht so einfach möglich und einfach durchs Land reisen geht eben auch nicht mehr. Das war vor ein paar Jahren auch übrigens noch anders. Da sind wir auch noch raus aus Kabul gefahren. Das geht jetzt nicht mehr, weil da Taliban-Land ist.
Gab es mal eine Situation, in der du gedacht hast, oh, das ist brenzlig, wie komme ich jetzt hier raus?
Ja, es gab eine Situation, da bin ich nach Kunduz gefahren und das war schon per se eine Reise, wo ich mich vorher sehr eng abgestimmt habe mit so Sicherheitsexperten, die mir dann gesagt haben, okay, mach's besser so oder hier unauffällig oder nimm noch ein zweites Auto mit, falls du eine Panne hast, du musst durch heikles Gebiet fahren. Und da waren wir in einem Hotel, das war nicht sicher, weil da waren zu viele offene Ein- und Ausgänge und zu viele Leute, die Notiz davon genommen haben, dass ich jetzt da war. Und da haben wir dann wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion dann die Unterkunft gewechselt. Ich habe auch kaum geschlafen in der Nacht und bin am nächsten Tag, sind wir dann im Schutze des Freitagsgebets zurückgefahren, weil wir gesagt haben, da beten dann halt auch die bösen Leute und da fahren wir dann und sind dann auch rausgefahren. Und sobald wir aus der Gefahrenprovinz raus waren, habe ich auch gemerkt, dass mein afghanischer Fahrer, aber auch unser Mitarbeiter wirklich hoch erfreut und erleichtert waren, dass wir da jetzt raus waren. Das war schon bezeichnend, das zu sehen.
Unser Korrespondent Jürgen Webermann war das über Afghanistan, sein Thema 2017, sagt er. Und er sagt auch ganz deutlich, Abschiebungen nach Afghanistan, die halte ich für einen Skandal. Das ist ein Kriegsland. Und auch Journalisten, die von da berichten, die müssen krasse Sicherheitsvorkehrungen treffen, haben wir von ihm gehört hier im Early Bird.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.